Hallo, das ist eine neue Ausgabe des Brettspiel-Podcasts. Die Themen heute: die Neuheiten der Duisburger Spieldoch, analoge und digitale Spielewelten, Asmodees Carol Rapp auf dem Weg nach Paris, das tiefe Land, Katastrophe am Deich, Carpe Diem, Neuauflage ohne Stern. Es ist Anfang April, der Spielejahrgang 2018-2019 ist beendet. Die Frühjahrsneuheiten sind bei mir angekommen, sie türmen sich zu ziemlich hohen Stapeln. Einiges ist schon gespielt, einiges noch nicht. Bei einer Reihe von Schachteln ist noch nicht mal die Folie entfernt. Da habe ich für die Osterferien, die ich auf Borkum verbringe, noch einiges zu tun. Und meine Mitreisenden auch. Am letzten Wochenende fand die Spieldoch im Landschaftspark Duisburg-Nord statt, gewissermaßen vor meiner Haustür. Das ist ein Ereignis, das für mich zum genau richtigen Zeitpunkt stattfindet. Um die vielen der im März herausgekommenen Titel dort zu spielen. Und viele andere Besucherinnen und Besucher dachten genauso. 24% mehr Zuspruch als im Vorjahr, das spricht für sich. Und bei den Verlagen war von denen, die attraktive Neuheiten im Angebot hatten, nahezu alles mit Rang und Namen vertreten. Von den großen Firmen fehlen eigentlich nur noch Pegasus, Ravensburger und Schmidt. Somit kann die Veranstaltung im nächsten Jahr also noch wachsen. Immer umringt waren die Tische von beliebten großen Spielen wie Flügelschlag bei Feuerland und Hadara bei Hans im Glück. Beide Titel hatte ich aber schon im Vorfeld gespielt, so konnte ich mich auf die kleineren Spiele konzentrieren. Da war es auch ziemlich einfach, mit ein bisschen Warten einen Platz an einem Spieletisch zu bekommen. Beispiele dafür das interessante Würfelspiel Calavera bei Moses oder das unterhaltsame Kartenspiel Monster Diner bei Hoch oder das Tetris-Aufschreibspiel Patchwork Doodle bei Lookout. Auch zu nennen die Stadtland-Fluss-Variante Tex von Heidelberg Games, das ist eine Neuauflage des schon älteren Category, oder das empfehlenswerte Kartenspiel Natives bei Cosmos. Alles Spiele, mit denen ich mich sehr gut unterhalten fühlte. Ein mittelgroßes Spiel war dann noch Overbooked von dem niederländischen Verlag Jumbo. Das ist jetzt rechtzeitig vor der Sommersaison erschienen, bevor das Chaos auf den Flughäfen wieder losgeht. Mein Ersteindruck von diesem Titel: es ist ordentlich zu spielen, bietet aber ziemlich wenig Interaktion. Denn ich bin damit beschäftigt, die Passagiere in meiner eigenen Flugzeugkabine auf ihre richtigen Plätze zu setzen. Die Seniorengruppe nebeneinander, die Kleinkinder neben ihre Beziehungspersonen und die innig verbundenen Pärchen natürlich auch nebeneinander. Nein, es ist jetzt nicht so wie Tetris, weil auf den Spielkarten nicht nur nebeneinander sitzende Plätze vergeben werden, sondern auch einzelne. Und so muss man schauen, ob bestimmte Muster für mein Flugzeug passen oder nicht. Ansonsten ist es so, wenn jemand nicht mehr in die Kabine passt, dann ist es überbucht, Minuspunkt, dann Konsequenz. Ich muss mich darauf konzentrieren, aus den 4 Karten der Auslage, wo jeweils Sitzplätze drauf sind, die beste Karte zu nehmen. Aus dem Bauch raus Spieler haben da eigentlich keine Chance, denn die Entscheidung ist nicht leicht. Und so können natürlich auch Wartezeiten bei dem Spiel entstehen, wenn jemand wirklich versucht, sehr sorgfältig zu überlegen, was passt bei ihm optimal rein. Wenn er dann auch zu den anderen gucken würde, was eher selten passiert, dann dauert es noch länger. Erträglich finde ich das Spiel eigentlich nur mit einer von mir ansonsten verhassten, berührt-geführt Regelung. Wenn man sich für eine Karte entschieden hat, muss man sie verwenden. Dann können die anderen nämlich schon mal weitermachen. Und ich versuche immer noch, mein räumliches Vorstellungsvermögen auf Praxistauglichkeit zu untersuchen und durch mehrfaches Drehen der Spielkarte doch noch für Verbesserungen in der Auslastung meiner Flugzeugkabine zu erzielen. Am ersten Tag der Spieldoch habe ich eine Podiumsdiskussion zum Thema analoge und digitale Spielewelten moderiert. Das sind zwei Bereiche, in denen es eklatante Unterschiede gibt. Ich habe dies für die Spielbox Ende letzten Jahres mal zusammengestellt. Mehr als 20 Hochschulen bieten Studiengänge zum Game Design an, bei denen es fast ausschließlich ums digitale Spiel geht. Schon seit 10 Jahren wird der Deutsche Computerspielepreis aus dem Bundeshaushalt gefördert und in diesem Jahr soll die vom Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer überreichte Summe auf 590.000 Euro steigen. Außerdem fließen Mittel aus dem Bundeshaushalt in die umtriebige Stiftung Digitale Spielekultur und die Internationale Computerspielesammlung. Die Staatsministerin für Kultur fördert sogar ein Eventreihe Quartett der Spielekultur, das in Anlehnung an das literarische Quartett helfen soll, dass das Kulturgut Game mehr Platz im Feuilleton findet. Und das Brettspiel, das geht komplett leer aus. Wobei ich den größten Batzen an Bundesmitteln noch gar nicht erwähnt habe. Sage und schreibe, 50 Millionen Euro fließen in die Einführung eines Games-Fonds, mit dem die Computerspielentwicklung auf Bundesebene gefördert werden soll. Ich habe den Spielewissenschaftler Jens Junge gefragt, wie er sich dies erklärt. Seine Antwort lautete, dass die Digitalbranche aus Deutschland gerade mal einen Anteil von 6% am gesamten Umsatz habe, der insgesamt 4,4 Milliarden Euro pro Jahr beträgt. Mit den 50 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt werde nun versucht, einen größeren Anteil an diesem Riesenumsatz im Inland produzieren zu lassen, sagte Junge bei der Podiumsdiskussion. Das ist Entwicklungshilfe für digitale Studios hier, sagte er. Die Digitalbranche mache eine gute Lobbyarbeit, während die Brettspielbranche politisch nicht spürbar sei. Auch Carol Rapp von Asmodee beklagte, dass es an einer starken Stimme in Berlin fehle. Auf der anderen Seite, sagte sie, profitiere das Brettspiel immerhin von einer verstärkten Internationalisierung, ohne die wir einige richtige gute Spiele überhaupt nicht auf dem deutschen Markt hätten, sagte Carol Rapp. Alexander Müller, Lead Game Designer bei Ubisoft Blue Byte, betonte, dass Videospiele immer ein Teamergebnis seien und das noch nicht einmal von einem einzigen Team. Ubisoft entwickle ein Game mit der Beteiligung von bis zu 10 Studios weltweit. Für die neue Ausgabe der Spielbox, die in diesem Monat erscheint, habe ich einen ausführlichen Bericht über die Podiumsdiskussion auf der Spieldoch im Duisburger Landschaftspark geschrieben. Asmodee ist ein international aufgestellter Brettspielkonzern mit Sitz in Paris. Carol Rapp war Geschäftsführerin von Asmodee Deutschland in Essen und jetzt wechselt sie als Marketing Director der Boardgames Plattform auf die internationale Ebene der Asmodee Group. Ich habe sie am Rande der Spieldoch gefragt, welche Bedeutung das Spielen in Frankreich hat und warum sie ausgerechnet Essen, die Welthauptstadt des Spiels, verlassen möchte.
Ich gehe doch gar nicht nach Paris. Ich darf in Essen bleiben. Ich darf nur international arbeiten. Frankreich ist extrem wichtig für den Spielemarkt. Also ich meine, es ist eine französische Firma. Die haben sich genauso im Spielen entwickelt wie Deutschland, nur anders, wo wir eher strategisch und sehr an harte Regeln dran sind, sind die halt eher Storytelling-mäßig unterwegs und eher spaßhabend unterwegs, halt den sozialen Charakter nach vorne gestellt, wo wir halt doch eher die Strategen sind. Aber ansonsten sind die relativ ähnlich in der Entwicklung.
Anschließend habe ich Carol Rapp gefragt, welche Bedeutung das Standbein Deutschland für Asmodee habe oder ob sie künftig vorzugsweise Französisch denkt und redet.
Nein, netterweise auch nicht. Ich kann nämlich überhaupt gar kein Französisch. Unsere Konzernsprache ist und bleibt Englisch. Deutschland ist ein sehr, sehr wichtiges Standbein für Asmodee. Ist ein Markt, wo vieles ausgetestet wird, wo man auch sehr schnell ein Gefühl dafür bekommt, ob Spiele gut sind, ob Regeln gut sind. Und dementsprechend, ja, hier liegt ein Fokus drauf.
Das tiefe Land, erschienen bei Feuerlandspiele, ist eine der interessantesten Brettspielneuheiten des aktuellen Jahrgangs. Es ist ein Worker-Placement-Game, das heißt, ich setze meine 3 Figuren, allesamt Landwirte, als Arbeiter auf meinem Bauernhof ein, um damit bestimmte Aktionen auszulösen. Wir können Gebäude oder Anlagen auf unser Grundstück setzen, wir können uns am Deichbau beteiligen, wir können Zäune ziehen, damit die Schafe nicht weglaufen, wir können mit den Tieren handeln oder ziehen Baustoffkarten nach. Das hört sich zunächst an wie viele andere Spiele, die das ziemlich gewöhnliche Arbeiter-Einsatz-Spielkonzept verfolgen. Doch das tiefe Land ist anders. Das liegt nicht so sehr an den netten Schafen und den schönen Weiden, sondern an der drohenden Katastrophe. Der Deich kann brechen, die Weiden überschwemmen und unsere Schafe können ertrinken. Um dies zu verhindern, müssen wir gemeinsam am Deichbau teilhaben. Das tiefe Land ist semi-kooperativ. Wir versuchen, also mehr oder weniger freiwillig, oft auch widerwillig, den Deich immer höher zu bauen, der Gemeinschaft zuliebe. Doch das kostet uns eine wertvolle Aktion sowie Baustoffe, die wir eigentlich lieber für unseren privaten Hof verwenden. Sich aus der Gemeinschaft auszuklinken, würde uns nicht nur den Beschimpfungen der Mitspieler aussetzen, sondern man wird im Schadensfalle mit besonders vielen Deichbruchmarkern bestraft. Und wer am meisten zur Sicherung gegen die Sturmflut beiträgt, wird belohnt. Gerade das kooperative Element sorgt für sehr viel Interaktion bei diesem Spiel. Man muss überlegen, wen man beim Deichbau an der eigenen Aktion mitbeteiligt. Und man hofft, dass auch die Mitspieler mal die Initiative ergreifen und sich gegen die Flut stemmen. Am Ende hofft der fleißigste Deichbauer, dass in der finalen Flut der Deich dann doch bricht. Denn nur dann dezimieren die Deichbruchmarker spürbar die Herde der Faulen. Das ist thematisch nicht hundertprozentig überzeugend, spielerisch aber sehr sinnvoll. Am Ende ist das Tiefenland doch eben eher ein Spiel und keine Geschichte aus dem Friesland. 12 eng bedruckte Seiten Spielanleitung sind ein Brocken, aber es lohnt sich. Sicherlich hätte man manches auch straffen können, aber es bleibt dabei. Das tiefe Land ist ein Erlebnis. Beim Alia-Titel Carpe Diem laufen wir mit unseren Spielfiguren auf dem Brett von Ort zu Ort, um uns dort ein Plättchen für unser zu bauendes Rom auszusuchen. Diese Wege zwischen den im Kreis angeordneten Orten verlaufen wie ein Stern. In der Neuauflage von Carpe Diem, die ich jetzt in der Hand halte, fehlen die Linien zwischen den Orten. Über diese Linien konnte ich jeweils genau die beiden gegenüberliegenden Orte erreichen. Und jetzt, ohne diese Weglinien, wird Carpe Diem ohne Stern nicht eines seiner hervorstechenden Merkmale beraubt? Die Idee, dass man immer nur zu den beiden gegenüberliegenden Orten springen darf, ist völlig überflüssig. Das erklärte mir eine in der Mathematikdidaktik beschlagene Kollegin schon unmittelbar nach dem Erscheinen des Spiels. Es kommt nämlich auf das Gleiche hinaus, wenn die Figur immer einen Schritt im Kreis zieht und ihr dabei zwei Möglichkeiten offenstehen, links oder rechts herum. In der Neuauflage, die auch bei den Symbolen und Rückseitenfarben für bessere Erkennbarkeit sorgt, fehlen die überflüssigen Linien. Jetzt laufen wir pragmatisch im Kreis, was dem Spiel direkt Übersicht und leichtere Erfassbarkeit verleiht. Das tut dem Spiel gut. Carpe Diem verknüpft die interaktive Auseinandersetzung um die Plättchen und um die begrenzt zur Verfügung stehenden Wertungsalternativen mit Landschaftsbau. Jeder hat sein eigenes quadratisches Rom, in das wir, ähnlich wie beim Klassiker Carcassonne, Gebäude, Teiche und Gärten bauen. Profitieren können wir nur von abgeschlossenen Gebieten bzw. kompletten Häusern. Carpe Diem hat eine nicht übermäßig komplizierte Anleitung. Die taktisch-strategischen Möglichkeiten sind hier die größere Herausforderung. Schon beim ersten Zug muss man hellwach sein, um dieses gute Spiel erfolgreich zu meistern. Das war der Brettspiel-Podcast, Ausgabe Nummer 3. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.